von 29 Personen. Wir haben noch eine Assistentin dabei, Sie hören es. Und wie immer übertragen wir die Sitzung im öffentlichen Teil via Livestream und es nehmen keine Mitglieder der Gemeindevertretung online teil. Es war erst anders geplant, aber wir sind hier alle analog im Gremium der Gemeindevertretung vorhanden. Tagesordnungspunkt 2, Feststellung von Mitwirkungsverboten gemäß Paragraf 22 Kommunalverfassung und Hinweise zu digitalen Mitschnitten. Die digitalen Mitschnitte werden klar, für die Übertragung, aber im Grunde für die Erstellung der Niederschrift erstellt oder gemacht. Weitere digitale Mitschnitte und Aufnahmen sind nicht gestattet, mit oder ohne zusätzliche Software. 27. Und selbstverständlich gilt dies auch für die Einwohnerinnen und Einwohner, Zuschauer im hinteren Bereich des großen Saals. Zum Thema Feststellung von Mitwirkungsverboten. Sie wissen, dass Sie nach Paragraf 22 Kommunalverfassung hierzu verpflichtet sind, diese anzuzeigen und entsprechend wahrzunehmen. Das können Sie jetzt an dieser Stelle machen oder aber spätestens bei Eintritt in den jeweiligen Tagesordnungspunkt, damit eben dann auch hier Klarheit zur Beratung und Beschlussfassung herrscht. Gibt es hierzu aktuell Hinweise? Das ist nicht der Fall. Dann wissen Sie Bescheid und wir nehmen den nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 3, Beschlussfassung über die Tagesordnung. Gibt es hierzu im Vorfeld schon Änderungsanzeigen? Das ist nicht der Fall. Dann werde ich diese zunächst verlesen. Tagesordnungspunkt 4, Feststellung der Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkt 5, Mitteilungen der Vorsitzenden. Tagesordnungspunkt 6, Einwohnerfragestunde. Tagesordnungspunkt 7, Mitteilungen des Bürgermeisters. Tagesordnungspunkt 8, Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Tagesordnungspunkt 9, Anfragen zur Beschlussumsetzung. Tagesordnungspunkt 10, ein Poller auf Bewährung, Absenkung des Pollers für ein Jahr, die Vorlage AN 006/2026. Tagesordnungspunkt 11, Tätigkeitsbericht der Schiedsstelle für 2025. Das ist die Vorlage 028/2026. Tagesordnungspunkt 12, dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025 bis 2032. Das ist die Vorlage 013/2026. Tagesordnungspunkt 13, Bebauungsplan Wolterstraße 24/26/28. Hier Billigung, Abwägungstabelle, förmliche Beteiligung, die Vorlage 025/2026. Tagesordnungspunkt 14, Nachtrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag über die interkommunale Wärmeplanung mit den Nachbarkommunen Alt-Landsberg, Hoppegarten, Friedersdorf, Vogelsdorf und Petershagen, Eggersdorf. Das ist die Vorlage 024/2026. Im nicht öffentlichen Teil Tagesordnungspunkt 15, Feststellung der Niederschrift der letzten nicht öffentlichen Sitzung. Tagesordnungspunkt 16, Mitteilungen der Vorsitzenden. Tagesordnungspunkt 17, Mitteilungen des Bürgermeisters. Tagesordnungspunkt 18, Zustimmung zum Verkauf und zur Belastung eines Erbbaurechts, die Vorlage 023/2026. Tagesordnungspunkt 19, Verkauf von unbebauten Teilflächen von Grundstücken gelegen in unmittelbarer Nähe zur Wiesenstraße/Rosa-Luxemburg-Damm, die Vorlage 027/2026. Abschließend Tagesordnungspunkt 20, Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Das ist das Programm für heute. Gibt es Ihrerseits hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Sie um Zustimmung, wenn Sie damit einverstanden sind. Das ist einstimmig. 27 von 27 Ja-Stimmen. 26. Wieso?
24, 26.
26, okay. Es geht ja schon gut los. In jedem Fall einstimmige Zustimmung zur vorgeschlagenen Tagesordnung. So verfahren wir natürlich auch. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Feststellung der Niederschriften der letzten öffentlichen Sitzungen. Und zwar einmal die Sitzung vom 9. Februar und zum anderen die Sitzung vom 13. April. Zunächst die Feststellung der Niederschrift vom 9. Februar. Gibt es Ihrerseits hierzu noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Niederschrift vom 9. Februar hiermit festgestellt. Zur Sitzung oder zur Niederschrift der Sitzung des 13. April gibt es Ihrerseits hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch diese Niederschrift hiermit festgestellt. Tagesordnungspunkt 5, Mitteilungen der Vorsitzenden. Ich habe drei Mitteilungen. Zum einen, Mitte April hatte mich Herr Mirus, damals noch Vorsitzender der AfD-Fraktion, darüber informiert, dass der Vorsitz der Fraktion der AfD mit Mitte April an Herrn Albert übergegangen ist. Und das möchte ich hier einerseits mitteilen. Zweite Information, auch in der CDU-Fraktion gibt es Veränderungen. Mit Wirkung des heutigen Tages liegt der Fraktionsvorsitz bei Herrn Burmann. Und dritte Mitteilung, eher eine zur Arbeitsorganisation. Herr Epperlein und Herr Obenauf als die beiden Stellvertretenden und ich, wir hatten Mitte April auch eine Beratung zur Effizienz von Sitzungen. Das interessiert uns ja mal alle und treibt uns um zur Zusammenarbeit in den Gremien. Und wir werden dazu auch noch mal an die Fraktionsvorsitzenden herantreten. Insbesondere geht es uns auch um ja, eine Verbesserung der Diskussion und Erörterung der Gegenstände hier in der Gemeindevertretung. Nicht um die Wörter zu beschneiden, sondern ein Stück mehr Klarheit und Struktur reinzubringen. Und wir haben auf jeden Fall gesagt, dass sich das lohnt und wir hier auch weiter konstruktiv gut zusammenarbeiten wollen. Und dann wissen Sie auch darüber, dass wir hier nicht hinter den Kulissen, sondern ganz normal am Tisch miteinander sprechen und uns um eine gute Arbeit der Gemeindevertretung kümmern. Das sind die Informationen zum Tagesordnungspunkt Mitteilungen der Vorsitzenden. Und den schließe ich jetzt und wir rufen den Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde auf. Da schaue ich zunächst in den Zuschauerbereich. Gibt es Wortmeldungen? Eine Meldung? Wir haben eine schriftlich eingereichte Anfrage einer Einwohnerin. Die Anfrage bezieht sich auf den Tagesordnungspunkt 10, auf die Absenkung des Pollers. Und unter anderem wird hier Bezug genommen auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zur Aufhebung der Gültigkeit des Bebauungsplans Koscheweg 6. Sie erinnern sich, da war ja der Poller nicht im B-Plan festgeschrieben worden. Sie bemängelt, dass es keine flankierenden Maßnahmen zum Jahnsportplatz oder besser gesagt zum Thema Fußgängerverkehr unter anderem im Kontext des Jahnsportplatzes gibt, dass dort die Anzahl der Parkplätze verzehnfacht wird und weist darauf hin, dass die Straßendecken an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr schwierig sind. Sie haben heute alle diese Anfrage bekommen. Und unser Vorschlag, wir hatten hier kurz gesprochen, wäre einfach nachher darauf Bezug zu nehmen in der Beratung des entsprechenden Tagesordnungspunkts. In jedem Fall würden wir anregen, dass oder vorschlagen, dass die Anfrage in Vollständigkeit in den Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde aufgenommen wird. Und dann unterbleibt aber eine Doppelung, so unser Vorschlag. Ist das so in Ordnung? Hier gibt es so ein Nicken. Genau. Dann schaue ich noch mal in den Zuschauerbereich. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann großes Dankeschön für die schriftlich eingereichte Anfrage, die wir dann eben im Tagesordnungspunkt 10 aufrufen. Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt dann ab. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Mitteilungen des Bürgermeisters. Und gewiss sagen Sie auch was zur vorliegenden Einladung. Da habe ich jetzt nichts gesagt. Fürs Sommerfest. Bis dann.
Ach so, die Einladung, das war mir jetzt auch nicht klar, dass die hier auf den Tischen liegt. Aber ja, das mache ich auch. Erstmal schönen guten Abend. Ja, Sie haben jetzt die Einladung fürs Sommerfest bekommen. Das ist diesmal knapper als sonst, aber dafür sind sie handschriftlich unterschrieben von Frau Götz und von mir. Ich weiß nicht, ob wir das so beibehalten müssen, ob man bei so einer Menge von 400 Einladungen das auch drucken kann. Ich finde ja. Jedenfalls findet der Sommerempfang der Gemeinde am 24. hier im Bürgerhaus statt und viele Neuenhagener Vereine und Sie als Gemeindevertreter sind herzlich eingeladen. Dann möchte ich heute noch mal darauf hinweisen, oder es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass die Bar hier im Saal des Bürgerhauses heute geöffnet ist. Das war ist eine Sache, über die oder die ich mir lange gewünscht habe. Sie können da gerne sich Getränke bestellen. Nutzen Sie es bitte eifrig, dann bleibt vielleicht dieses Angebot auch auf Dauer bestehen. Also ich finde es toll. Und übrigens, das Bier, was ich bestellt habe, ist alkoholfrei, nur falls sich jemand wundert. So, jetzt zum Ernst des Lebens. Beginne mit einer ernsten Mitteilung. Und zwar Informationen zu einem Cybervorfall am 20. Mai. Am 20. Mai kam es zu einem IT-Sicherheitsvorfall bei uns in der Gemeinde. Hierüber und zu den aktuellen Sachstand möchte ich Sie informieren. Es gab zwei erfolgreiche Cyberangriffe, bei denen die Konten von zwei Mitarbeitern kompromittiert worden sind. Die von der IT installierte Überwachungssoftware, das ist was Besonderes, das hat unseres Wissens nicht jede Gemeinde, hat diese Übergriffe zeitnah festgestellt und die Administratoren informiert. Es wurden sofort und umgehend folgende Maßnahmen getroffen. Die Berechtigung, sich aus dem Internet per NetExtender anzumelden, wurde den betreffenden Accounts entzogen. Es erfolgte eine erzwungene Vergabe neuer Passwörter für alle Benutzer der Gemeinde. Es erfolgte eine Information an die Ansprechstelle Cyberkriminalität des Landeskriminalamts Brandenburg, also LKA, und die Landesdatenschutzbehörde Brandenburg wurde informiert. Dann haben wir die IT-Forensik des ZIT Brandenburg. Das ist also ein Teil des Ministeriums für Justiz und Digitalisierung. Dort haben wir auf Basis eines Rahmenvertrages die Forensik beauftragt, die noch mit unserer EDV-Abteilung jetzt im Austausch ist. Die aktuellen Erkenntnisse lauten, ein Datenabfluss aus unseren Anlagen ist derzeit nicht bekannt. Und nach Auffassung der Forensiker auch unwahrscheinlich. Und es sind aktuell keine Schäden erkennbar. Das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand, aber es ist ja eine ernste Sache. Wir haben möglicherweise das noch rechtzeitig erkannt und konnten größeren Schaden vermeiden. Aber wir warten die abschließende Beurteilung durch das LKA ab. Und darüber werden wir dann auch die Gemeindevertretung hier informieren. So, dann auch ein wichtiges, ernstes Thema. Es geht um die Konzeptvergabe Wolterstraße. Dort, wir haben in den Ausschüssen schon darüber informiert, möchte ich nochmal zusammenfassend den Stand Ihnen erläutern. Also im Verfahren der Konzeptvergabe ist uns genau ein Angebot für zwei der vier, beziehungsweise wenn wir die Kenor mitrechnen, fünf Baufelder ein. Also nur zwei der Baugrundstücke wollte dieser Bieter bebauen. Damit erfüllte das Angebot die Anforderungen nur teilweise. Kostenberechnungen waren beispielsweise ohne Tiefgaragen und wir sahen uns gezwungen, das Vergabeverfahren deswegen aufzuheben. Rückmeldung weiterer Investoren. Wir haben also Gespräche und Interviews mit den Investoren, die eigentlich Interesse bekundet hatten, aber sich dann doch entschieden hatten, keine Angebote abzugeben, haben die Herausforderungen schon teilweise aufgezeigt. Also die Herstellung der erforderlichen Tiefgaragenstellplätze war ein wesentliches Kriterium. Der Koordinierungsaufwand bei kleinteiliger Quartiersentwicklung mit fünf verschiedenen oder möglicherweise fünf verschiedenen Bauherren. Einzelne Investoren haben für das Gesamtareal ein nach wie vor bestehendes Interesse unter anderen Vorzeichen bekundet. Nächster Schritt. Wir werden jetzt mit der zuständigen Mitarbeiterin im Rathaus die Kommunikation mit den Investoren aufrechterhalten, prüfen aktuell alternative Stellplatzlösungen im Rahmen des B-Plan-Verfahrens und führen in diesem Zusammenhang dann direkte Verhandlungsgespräche mit interessierten Investoren, auch mit Blick darauf, möglicherweise dann wenigstens durch einen Investor das Gesamtareal zu bebauen. Und werden in die nächste Runde der Ausschüsse eine Aufhebung der betreffenden Beschlüsse der Konzeptvergabe einbringen. Wir sehen da keine Alternative zu. So, dann eine weitere Mitteilung betrifft eigentlich eine Frage, die hier schon mal in der Gemeindevertretung vor einigen Monaten gestellt wurde. Und zwar betrifft die den zweiten Bahnhofszugang. Sie haben gesehen, hier in der Eisenbahnstraße ist jetzt da, wo der alte, ich sage immer Ramschladen, wo der Restemarkt, die starke Hütte, wo die starke Hütte stand, ist jetzt eingeebnet, das ist jetzt abgerissen. Wenn Sie genau schauen vom S-Bahnhof aus, sehen Sie auch, da ist ein ziemlich tiefer Graben, der mit ziemlich großen Bäumen inzwischen gewachsen ist. Also es ist nicht ganz so trivial, dort einen zweiten Bahnhofszugang herzustellen. So, die Mitteilung lautet wie folgt. Wir waren ja beauftragt, die Möglichkeiten eines zweiten Zugangs zu betrachten. Für die Realisierung muss ein grundhafter Wegebau in mindestens 3 Meter Breite erfolgen. Zwischen dem gemeindeeigenen Grundstück und dem Bahnsteig befindet sich eine tiefe Rigole sowie Baumbestand. Die Rigole ist nach Baumfellarbeiten zu verfüllen und lageweise zu verdichten. Hinzu kommen Einbauten wie zum Beispiel Randeinfassung, Gelände, Geländer, Poller, Mülleimer, Wegeführung. Die Anbindung des Gehwegs in der Eisenbahnstraße zum Bahnsteig muss noch im Rahmen der Gespräche mit der Deutschen Bahn, DB InfraGo, Bahnhofsmanagement abgestimmt werden. Also wir haben jetzt, ohne schon die Abstimmung mit dem Bahnhofsmanagement geführt zu haben, die Kosten geschätzt. Wir schätzen, durch die Planung und Ausführung der soeben aufgeführten Leistung entstehen Kosten in Höhe von 120.500 Euro brutto. Diese Kostenschätzung beruht auf kürzlich abgeschlossenem Bauvorhaben im Wegebau. Soweit meine Mitteilung.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für Ihre Information. Da gibt es eine Wortmeldung. Ich nehme an, eine Nachfrage. In Ordnung?
Ja, schönen guten Abend. Ich bin gerade ein bisschen verblüfft, dass Sie nicht zur anstehenden WSE-Versammlung sagen. Dort wird es einen sehr, sehr großen Änderungsantrag oder die Satzung zur Gebühren, zur Trinkwassergebührensatzung wird einer massiven Änderung unterworfen sein, nämlich die Trinkwassergrundgebühr soll wegfallen und dafür soll sich das Trinkwasser mehr als verdoppeln. Was bedeutet, dass man so ab 100 Kubikmeter Haushaltsverbrauch, ob nun normales Trinkwasser oder Gartenwasser, kommen hier erhebliche Mehrkosten hinzu. Das hat schon auch in den Nachbargemeinden erheblichen Unmut verursacht. Und ich würde ganz gerne von Ihnen noch wissen, ob Sie dazu sagen können, wer auf die Idee gekommen ist, das zu tun, wie Sie sich dazu verhalten werden, oder ob wir uns hierzu, weil das betrifft unsere 20.000 Einwohner ja nun doch auch in einem erheblichen Maße, vielleicht uns auch noch mal außerordentlich hinsetzen und dazu eine gemeinsame Meinung haben, wenn Sie dort an der Stelle vielleicht nicht die Mehrheitsmeinung hier in diesem Kreise widerspiegeln.
Bitte, Herr Bürgermeister. Dankeschön.
Ja, also das war eine Diskussion, die wir schon vor 1-2 Jahren geführt hatten im Zuge der großen Bestrebungen. Da war der Vertrag mit Tesla noch nicht, der Änderungsvertrag mit Tesla noch nicht geschlossen, wo es also unser Hauptziel als Bürgermeister im WSE Wasser zu sparen, war unser formuliertes Hauptziel. Und als eine Möglichkeit, die Nutzer oder die Kunden des WSE zum Wassersparen zu animieren, wurde immer gesehen, dass der Kubikmeterpreis von ca. 1 Euro, jetzt ist er 1,10 Euro, glaube ich, ja als sehr niedrig erachtet wird im WSE-Verbandsgebiet. Wir sind also, der WSE ist mit Abstand der Verband in Brandenburg mit dem niedrigsten Kubikmeterpreis für Trinkwasser. Und ein Grund war eben, dass die Grundgebühr relativ hoch ist im WSE und eben die Mengengebühr relativ klein. Und das Ziel dieses, das war damals ein Antrag, den ich auch mitgetragen habe. Thomas Krieger, Bürgermeister Fredersdorf und ich haben den, glaube ich, eingebracht, noch einige andere. eben Wasser zu sparen. Und ich würde das jetzt auch nicht so, ich habe das gelesen, was da im Internet so stand, so dramatisch ist es ja in Wahrheit nicht. Also der durchschnittliche Kunde im WSE-Gebiet wird genau keine Veränderung spüren. Wenn der Grundpreis wegbricht und die Mengengebühr dafür steigen, muss es ja gleich sein. Das Gesamtaufkommen soll ja am Ende wieder gleich sein. Ja, das Gesamtaufkommen, was beim WSE anhand des Verbrauches an Erlösen landet. Es wird eben nur sein, dass jeder Kubikmeter, den man mehr verbraucht, eben stärker ins Gewicht schlägt. Und das wird dann insbesondere die Gartenwassernutzer wahrscheinlich treffen. 2,40 Euro steht jetzt im Raum als Schätzung. Das ist auch noch nicht der endgültige Wert. Der endgültige Wert kann sich dann erst aus den Verbrauchszahlen im Laufe des Jahres 2026 im Dezember vom WSE ermitteln. Da wird ja immer dann die neue Gebühr am Ende des Jahres fürs Folgejahr festgelegt. Die 2,40 Euro, ich glaube nicht, dass es so hoch landen wird. Da macht der Herr Behler auch wieder allen eine Menge Angst. Ich schätze, das wird da drunter liegen, aber es wird definitiv eine Erhöhung geben. Jetzt werden da auch noch diskutiert verschiedene Varianten mit einer Mischung, dass also die Grundgebühr erheblich gesenkt wird und die Mengengebühr dafür nicht so stark ansteigt. Hat alles Vor- und Nachteile. Das Ziel, wenn man möchte, dass die Bürger animiert werden, Wasser zu sparen, ist, glaube ich, am besten damit zu erreichen, dass man so vorgeht. So, soweit erstmal.
Keine Debatte, eine Nachfrage. Gerne, Herr Obenauf.
Es steht eine fertige Satzung auf der Tagesordnung. Das heißt, ich sehe da jetzt nicht, dass da irgendwie noch eine Bewegung drin ist. Die fertige Satzung sagt, Trinkwassergebührensatzung soll so abgeschlossen werden mit 2,40 Euro. Jetzt kann sich hier jeder gucken, mal auf seine Trinkwasserrechnung oder auf seine auf WSE-Rechnung, ob er mehr als 100 Kubikmeter hat oder weniger als 100 Kubikmeter Haushaltsverbrauch. Denn wenn es mehr sind, wird es teurer werden. Und ich glaube, dass es hier sehr viele gibt, die mehr haben. Also Sie werden dem zustimmen, weil ich möchte an dieser Stelle, weil es ist eine Satzung drauf. Sie haben das jetzt nicht entkräften können, tut mir leid. Steht aber drauf.
Haben Sie jetzt gerade geguckt? Okay, dann Herr Bürgermeister nochmal und dann
es genug der Nachfrage. Es steht noch nicht, dass die Tarife für 20, das würde ja erst ab 2027 gelten, die Tarife für 2027 stehen nicht unter den Beschlussvorlagen. Es wird lediglich, werden die Kosten geändert und da wird tatsächlich die Grundgebühr abgeschafft. Das ist der Entwurf. Dazu haben wir Herrn Behler vor circa anderthalb Jahren mit einem Beschluss verpflichtet, uns dies bis zum 30. Juni vorzulegen. Und so hat das jetzt auch bis zum 30. Juni gerade noch so vorgelegt. Ich rechne nicht damit, dass das schon am 24.06. beschlossen wird. Da wird erstmal drüber diskutiert werden. Werden wir sehen. Ich werde am 24.06., da wir hier Sommerempfang haben, sicherlich zu dieser Abstimmung nicht mehr vor Ort sein. Insofern wird Neuenhagen sich an dieser Abstimmung jetzt auch schlecht beteiligen können. Ich hatte informiert, dass wir am 24.06. Sommerempfang haben, ließ sich irgendwie nicht vermeiden, dass dann die Sitzung doch an dem Tag terminiert wurde.
Aber wir haben ja Anfang Juli noch eine Sitzung der Gemeindevertretung vor der Sommerpause. Das heißt, dort können Sie informieren und wir dann auch hören, wie es da weitergeht. Es gibt eine weitere Wortmeldung, Frau Dombrowski, wenn Sie die noch gestatten.
Kurze Nachfrage. Guten Abend erstmal an alle. Zum zweiten Bahnhofszugang. Ich habe nicht ganz verstanden, wie es da jetzt weitergeht. Werden da noch Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt oder wie genau ist denn da jetzt das Prozedere, das noch vor uns liegt?
Ja, wir befinden uns ja jetzt sowieso mit der Deutschen Bahn in diversen Gesprächen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Planung für den Bahnhofsumbau. Die Gespräche werden wir führen und dann müssen wir uns hier auch eine Meinung bilden, wie wir damit umgehen. Ich sage Ihnen auch, brauchen wir nicht um heißen Brei drum reden. Ich sage Ihnen auch klar, wie wir uns in der Dienstberatung, hier die Führungskräfte der Verwaltung, wie wir uns verständigt haben. Wir halten 120.000 Euro im Anbetracht dessen, dass wir in 2 Jahren ungefähr das sowieso alles dort umbauen werden und dort einen richtigen zweiten Bahnhofszugang herstellen wollen, nicht für vertretbar 120.000 Euro Steuergelder jetzt für 50 Meter Abkürzung auszugeben.
Dankeschön. Weitere Nachfragen, Meldungen kann ich nicht erkennen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, auch für die Beantwortung der Nachfragen und die Hinweise entsprechend der anfragenden Person. Damit schließen wir diesen Tagesordnungspunkt ab. kommen zu den nächsten beiden Tagesordnungspunkten. Zunächst Tagesordnungspunkt 8, Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Hier ist im Vorfeld nichts eingereicht worden, auch nichts beantwortet worden. Es gäbe also allenfalls die Möglichkeit, dass es eine dringende Anfrage an dieser Stelle gibt. Da wäre allerdings erst die Dringlichkeit zu begründen. Ich nehme an, das liegt hier nicht vor. Und damit schließen wir diesen Tagesordnungspunkt ab. Tagesordnungspunkt 9, Anfragen zur Beschlussumsetzung. Auch hierzu gab es im Vorfeld keine Anfragen. Wir haben ein Stück weit zur Beschlussumsetzung bezüglich des zweiten Bahnhofszugangs etwas gehört. Weitere Anfragen sind nicht angezeigt worden. Auch hier gäbe es allenfalls was Dringendes. Das ist nicht der Fall. Wir haben außerdem in fünf Wochen die nächste Sitzung. Damit schließen wir auch diesen Tagesordnungspunkt ab. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 10, ein Poller auf Bewährung, Absenkung des Pollers für ein Jahr. Das ist die Vorlage AN 006-2026. Bevor wir hier starten, noch mal ein Blick in die Runde. Der Bürgermeister hat am Rand Platz genommen. Gibt es hierzu weitere Anzeigen der Befangenheit? Das ist nicht der Fall. Dann geht es weiter. Ich verlese zunächst den Beschlussvorschlag. Das ist die Vorlage AN 006-2026. Die Gemeindevertretung beschließt, den versenkbaren Poller am Gruscheweg testweise für die Dauer von einem Jahr dauerhaft abgesenkt zu betreiben. Und zweitens, die Verwaltung wird beauftragt, die Auswirkungen des abgesenkten Pollers während des Testzeitraums auf Grundlage bereits vorhandener Daten, eigener Beobachtungen, einschließlich eigener Verkehrsmessungen mittels gemeindeeigenen Messgeräts in der Fichtestraße sowie eingehender Rückmeldungen aus der Bürgerschaft und von beteiligten Fachbereichen zusammenfassend darzustellen. Ein neues externes Verkehrsgutachten ist hierfür ausdrücklich zunächst nicht erforderlich. Drittens, der Gemeindevertretung ist nach 6 Monaten ein Zwischenbericht vorzulegen. Viertens, der Gemeindevertretung ist spätestens 1 Monat vor Ablauf des Testzeitraums ein abschließender schriftlicher Erfahrungs- und Bewertungsbericht vorzulegen. Das ist ein Antrag der Fraktion Freie Mitte und diese hat das erste Wort. Wer spricht von Ihnen? Herr Obenhoff, bitte.
Ja, dieser Antrag, der ist ja mehr oder weniger schon in den letzten oder vorletzten oder vor einem halben Jahr angekündigt worden. Hintergrund ist hier eine wirklich wesentliche Änderung in der Sachlage. Ich will mal ganz kurz zurückgehen, damit alle mitgenommen sind. Es gab ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts und insofern auch herzlichen Dank an die Einwohnerin, die da die Frage gestellt hat. Und es gab auch mehrere Anfragen in diese Richtung, die uns eingegangen sind. Ja, es ist richtig. Es gab ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, was gesagt hat, Leute, wenn ihr ein Gutachten habt und einen B-Plan plant, dann könnt ihr die Informationen, die ihr aus diesem Gutachten habt, nicht außerhalb des B-Plans lösen, sondern ihr müsst sie in den B-Plan hineinschreiben. Das hat den damaligen B-Plan zu Fall gebracht. Ein Antrag, an dem ich nicht beteiligt war und ich auch nicht unterstützt habe, hat danach dazu geführt, dass dieser Fehler relativ einfach behoben werden sollte. Das heißt, dieser Poller sollte jetzt in den B-Plan hinein, also die Abbindung sollte in den B-Plan hinein und nicht der Poller, sodass dort an der Stelle die Feststellungen des Gutachtens, damals SVT, in den Plan Einfluss finden. So hat damals das Gericht gesagt, könnte man diesen B-Plan retten. Dann gab es die Bestrebung der Gemeinde, ein weiteres Gutachten einzuholen. Dieses Gutachten ist uns in den letzten 2 Jahren vorgestellt worden. Wir haben da sehr intensiv darüber gesprochen im OVIA und auch in den anderen Ausschüssen. Dieses Gutachten kommt nunmehr zu der überraschenden Erkenntnis, dass die Fichte und die Jahnstraße entgegen der Feststellung des ursprünglichen Gutachtens eben nicht so gebaut sind, dass sie das gar nicht ertragen. Im Gegenteil, und das war eine neue Erkenntnis, die Einwohner der Karl-Schmirke-Straße hatten mittlerweile ein schon gesundheitsgefährdendes Problem mit Verkehrslärm an dieser Straße. Weshalb? Und diese Diskussion, und insofern bedauere ich diesen Antrag auch, aber es ist einfach folgerichtig, dass wir ihn leisten müssen. Die Diskussion habe ich damals sehr deutlich auch mit dem Gutachter geführt. Erstmal, wie kommt er darauf und warum wird das Problem Fichtestraße, Jahnstraße, Hauptstraße, also im unmittelbaren Bereich des Verkehrs, des Bahnübergangs, nicht betrachtet? Er sagte aber, aus seiner Sicht, und das ist ein neues Gutachten und da kommt auch der neue Sachverhalt her, müsste die Fichte und die Jahnstraße mit zum Verkehrsabfluss des Gruscheweges genutzt werden, weil die Gesundheitsgefährdung in der Karl-Schmelke-Straße schwerer wiegt und dass jetzt diese Lasten gleichmäßig verteilt werden in die Fichte und die Jahnstraße. Und man könne zukünftig auch über weitere Durchstiche im Grundzug da eine gewisse Entlastung schaffen. Wir haben also jetzt folgende Situation. Die Situation ist, wir haben ein neues Gutachten. Dieses Gutachten ist bis auf die Tatsache, dass die wichtige Frage nach der Verkehrsunfallgefahr an der Hauptstraße nicht beantwortet wurde, aber es ist nicht falsch, also aus meiner Sicht nicht offensichtlich falsch. Es sagt aber ganz klar und deutlich, dass im Bereich der Karl-Schmelke-Straße eine Gesundheitsgefährdung der Anwohner vorliegt. Und das können wir nicht ignorieren. Und wir können jetzt auch nicht noch ewig warten, bis wir irgendwann eine Lösung finden, wie wir den Gruscheweg noch weiter entlasten, wenn hier ein Verkehrsgutachter sagt, Leute, die Menschen dort leiden mehr, als sie müssten und als wir sie ihnen auch zumuten dürften. Bitte macht die Straße zur Fichtestraße oder macht den Poller weg, dass Fichtestraße und Jahnstraße als zusätzliche Abflüsse genommen werden können, dass wir hier die Gesundheitsgefährdung im nordwestlichen Teil herunterfahren können. Das können wir nicht ignorieren. Wir müssen hier an dieser Stelle reagieren. Wir dürfen hier nicht denselben Fall schaffen wie damals der Fall, der dazu geführt hat, dass der B-Plan Gruscheweg 6 gekippt wurde. Denn da war das genau eine ähnliche Situation, nur umgedreht, dass man gesagt hat, Leute, ihr könnt die Menschen dort ignorieren. Sie haben einen Anspruch darauf, dass sie vor dieser Gefahr geschützt werden. Es gibt ein Gutachten, was uns eine neue Gefahr benennt. Diese können wir genauso wenig ignorieren. Und wir haben jetzt auch folgende Situation. Die Situation ist die, dass wir alle, wie wir hier sitzen, wissen, dass die Fichte und die Jahnstraße mittel- bis langfristig nicht mehr durch einen Poller vom Gruscheweg getrennt werden. Die Frage, die sich hier in diesem Raum, und damit möchte ich direkt auch mal alle, die uns angeschrieben haben, mal abholen, die Frage unterscheidet uns nur darin, oder die Antwort, eine Antwort unterscheiden wir uns nur darin, nämlich, ob wir weitere Durchstichlösungen innerhalb des Grünzuges wollen oder ob wir sie nicht wollen, dass die Fichte und die Jahnstraße, egal wie, irgendwann zum Abfluss von Gruscheweg genutzt werden können bzw. werden müssen, ist eigentlich unstreitig. Deshalb ist das hier ein Prüfauftrag. Dieser Prüfauftrag sagt, und das ist eigentlich wieder dahingehend gelöst, dass ich, oder nicht ich, sondern dass wir gesagt haben, Leute, wenn uns keiner sagen kann, ob die Hauptstraße oder der Zufluss zur Hauptstraße von der Fichtestraße, wenn Linksabbieger über den Bahnübergang wollen, wenn uns keiner sagen kann, ob es hier wieder zu einer erhöhten Verkehrsunfallaufkommen kommt und uns auch keiner dieses sagen möchte oder auch keiner prüfen möchte, dann müssen wir das jetzt testweise einfach mal schauen, ob das damals vielleicht andere Gründe gegeben hat, ob wir vielleicht mit einfachen Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Abbiegeverbot nach links oder andere Möglichkeiten verhindern, dass es dort Unfälle gibt. Aber das darf uns die nächsten Dreiviertel bis ganzes Jahr, je nachdem, wie lange dieser Test uns tatsächlich eine Situation schafft, die sich von der aktuellen Situation unterscheidet. Also irgendwann kommt ja mal eine Lösung, aber das ist zu lange hin. Wir möchten, dass dieser Poller testweise runtergefahren wird. Wir schauen uns an, wie entwickelt es sich. Das heißt nicht, dass er bis zum letzten Tag unten bleiben muss, wenn sich dort ein absolutes Chaos entwickelt. Das ist klar. Da erwarte ich von der Verwaltung, dass sie dann sofort reagiert und sagt, um Gottes Willen, der Poller muss sofort wieder hoch. Das ist gar keine Frage. Der entscheidende Punkt ist nur, die Gesundheitsgefährdung oder die Gesundheitsschädigung, so hat es übrigens der Gutachter gesagt, in der Karl-Schmelke-Straße müssen wir herunterführen. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt, der uns in den letzten Monaten hier auch noch ereilt hat. Es soll eine Oberschule in den Gruscheweg gebaut werden. Das heißt, wir haben dort ab nächstes Jahr, wenn wir den Zeitplan, der jetzt im Raume steht, tatsächlich verfolgen, ohnehin ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wird die Karl-Schmelke-Straße noch weiter belastet. Und wenn die Schule einmal fertig ist, kommt noch weiterer Verkehr hinzu. Ich möchte gerne, bis es soweit ist, oder nicht ich, sondern wir möchten gerne, bis es soweit ist, Klarheit darüber haben, ob die Fichtestraße, ob die Jahnestraße das aushalten, ob die Verkehrssicherheit damit verschlechtert. Aber bis dahin möchten wir nicht weiter im Nebel wandern. Wir möchten Klarheit und dafür ist diese Absenkung des Pollers gedacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Obenauf, für Ihre einführenden Worte. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Zahn.
Okay. Ja, danke für die Darstellung. Ja, wir hatten im OVI ja darüber gesprochen und es ist sehr gut, dass jetzt diese Fristenregelungen mit drin sind in der Vorlage für die Kontrolle des Erfolges der Maßnahme. Ich hatte damals gesagt, bin jetzt noch der Meinung, dass diese Straßen im Grunde für den Transitverkehr nicht geeignet sind aufgrund der Verkehrsführung, also mit den Rechts-vor-Links-Straßen, den recht unübersichtlichen Straßen und so weiter. Dass dort also ein regulärer Transitverkehr im Grunde nicht zuträglich ist für die Straßen. Wir hatten im OVI gesagt, dass es dieses Zählgerät gibt. Und die erste Frage wäre, dieses Zählgerät in der Gemeinde, das gibt es. Also es kann während dieses Verfahrens gemessen werden, was da als Verkehr stattfindet. Okay, gut. Dann hatten wir im OVI auch darüber gesprochen, dass es die Versuche gab, den Lkw-Transitverkehr zu unterbinden. Und die waren zum Teil nicht erfolgreich, weil diese Betonhindernisse wieder entfernt wurden. Und teilweise ist es nicht so leicht möglich, weil er im Bus fährt auf Teilen der Strecke, sodass also dort noch keine überzeugende Lösung da ist, den Lkw-Verkehr aus dieser Straße fernzuhalten. Ich denke, beim Pkw-Verkehr sind wir alle der Meinung, wir wollen mobil sein, da müssen wir auch Mobilität anderer auf unseren Straßen zulassen. Also für den Pkw-Verkehr halte ich diese gleichmäßige Belastung auch für fair. Für den Lkw-Verkehr wünsche ich mir da aber trotzdem einen Schutz, insbesondere weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass dort Baustellenverkehr dann entsteht, auch mit schweren Lkw. Aus dem Grund werde ich mich enthalten. Aber grundsätzlich ist der Versuch, das da ein bisschen aufzuklären, natürlich wünschenswert. Aber ich bitte darum, noch mal zu untersuchen, ob man nicht den Lkw-Verkehr in einer Form unterbinden kann. Und Sie sagten, dass die Gemeindeverwaltung schnell entscheiden kann, dort eine Notbremse reinzutun. Der Antrag gibt es nicht her. Ne? Der Antrag sagt nur, die Gemeindeverwaltung berichtet dann der Gemeindevertretung, wann auch immer dann die nächste Sitzung ist. Also die Gemeindeverwaltung wäre nicht berechtigt, wenn dieser Antrag so durchgeht, auf eigene Verantwortung da die Poller wieder hochzunehmen. Also das bloß zu der Begründung, weswegen ich da noch ein Regelungsdefizit sehe. Grundsätzlich aber ist es sicherlich eine wichtige Analyse, die wir machen müssen.
Vielen Dank, Frau Dombrowski, bitte.
Ich habe eine Frage an die Verwaltung, eine Verständnisfrage. Ich bin vor anderthalb Stunden die Fichtestraße in Richtung Gewerbegebiet und wieder zurückgefahren und habe erstens festgestellt, dass es ein Einfahrts- oder ein Durchfahrtsverbot für Lkw gibt in der Beschilderung. Und zweitens gibt es auch eine Verengung der Straße, so dass man als Lkw in die Fichtestraße vom Gewerbegebiet aus kommt, gar nicht einfahren kann. Deswegen jetzt die Frage, was genau ist denn eigentlich das, was jetzt umgefahren oder weggenommen wurde? Punkt 1 und Punkt 2, wenn man schon jetzt nicht in die Fichtestraße als Lkw reinfahren kann, also jedenfalls nicht durchfahren kann, was ist denn dann für Baustellenverkehr zu erwarten?
Das war die Frage an die Verwaltung. Jetzt schaue ich an den allgemeinen Stellvertreter. Wer wird antworten, bitte?
Ja, schönen guten Abend. Frau Schäter wird antworten.
Dankeschön.
Ja, schönen guten Abend auch meinerseits. Wir haben bereits in der Fichtestraße ein Durchfahrtsverbot, wie bereits schon erkannt, für Lkw-Fahrer. Genau dasselbe müssten wir dann beim Straßenverkehrsamt für die Jahnstraße beantragen. Für den Gruscheweg müssten wir das erstmal nochmal prüfen und anständig auch begründen, weil der Gruscheweg ja dann wie eine Verbindungsstraße in der Funktion aufsteigen würde. Das müssten wir aber noch mit dem Straßenverkehrsamt dann dementsprechend prüfen. Allerdings die beiden Einengungen, die wir haben an der Fichte und an der Jahnstraße, die verhindern ja auch das Durchfahren der LKWs. Ja, also ob ein Baustellenverkehr zu erwarten ist, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir haben natürlich die Baustelle Gruscheweg 7, also den Binger Bogen und wie es am Gruscheweg 6 weitergehen wird und wie dann die Fahrzeuge den Verkehrsfluss aufnehmen werden, das können wir jetzt natürlich noch nicht voraussehen.
Vielen Dank, Frau Scheiter, für diese Hinweise. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Epperlein, bitte.
Ja, schönen guten Abend. Also von über unsere Fraktion sind wir übereingekommen, dass wir dem Vorschlag der Freien Mitte unsere Zustimmung erteilen werden. Insbesondere, weil es eben halt eine Testsache ist, also ein Prüfungszeitraum. Ob der jetzt ein Jahr ist oder nicht, müssen wir schauen. Wir müssen halt nur schauen, wie sich dieser Verkehr sozusagen messbar denn da feststellen lässt. Weil letztendlich dieses Gutachten, was uns ja mal vorgelegt wurde, hatte damals wohl nur den 22. bis zum 26. Juni oder irgend sowas. Ich meine, dass wir da aus diesen 4 Tagen nicht irgendwelche handhabbaren Zahlen feststellen können, das dürfte uns allen klar sein. Insofern sind wir also damit einverstanden. Fakt ist aber auch, dass wir also wirklich unmittelbar, wenn sich denn feststellen lässt, dass sich der Verkehr dort extrem erhöht oder verstärkt, der Verkehrslärm, dass wir dann auch in der Lage sind, dies dann auch wieder korrigierend zu ändern. Ja, also, und ansonsten, Frau Dombrowski, seien Sie mir nicht sauer, aber da ist ein Schild, das weiß ich. Wir haben aber auch ein Schild, ein Einfahrtsverbotsschild in der Eisenbahnstraße. Und seien Sie sich sicher, ich sehe das jeden Morgen von 8 bis 8:30 beim Kaffee trinken. Wenn ich mich da hinsetzen würde, von jedem Fahrzeug 25 Euro kassieren würde, da bräuchte ich danach nicht mehr ins Büro gehen. Also so ein Schild ist immer ganz schön, aber die Frage ist halt durchzusetzen. Insofern könnten wir vielleicht dann mal überlegen, ob wir nämlich, weil das fließender Verkehr, dass wir der Polizei dann immer wieder mal Bescheid geben. Es gab mal eine ganze Zeit lang, muss ich auch dazu sagen, Geschwindigkeitskontrollen in der Fichtestraße. Da wurde nämlich regelmäßig die 30er Geschwindigkeitsbegrenzung überwacht und das sollte man vielleicht nochmal einführen. Und abschließend dann nur nochmal, ich weiß, dass Herr Hitzkes heute nicht mehr hier ist, aber Herr Hitzkes ist immer jemand gewesen, meine Vertretung, der war immer sehr erpicht zu sagen, Beschlüsse der Gemeindevertretung sind umzusetzen. Ich habe in Vorbereitung von diesem Themenpunkt hier mal nochmal geschaut. Es gibt einen Beschluss für die Errichtung der Polleranlage. Der ist von der SPD beantragt worden und auch dann in der Gemeindevertretung beschlossen worden. Mich, wie gesagt, fragt, also ich stelle mir nur die Frage, müssen wir den Beschluss jetzt in irgendeiner Form beachten oder können wir einfach sagen, okay, wir machen jetzt testweise den Poller für ein Jahr runter? Das wäre mein.
Dann erst nochmal Frau Dombrowski, Frau Fritsche-Schnick zu dieser Frage oder und dann Herr Albert, dann würde ich die Beratungsliste schließen.
Das ist richtig, Schilder werden leider Gottes ignoriert und wir wollen ja auch nicht an jeder Ecke die Polizei oder das Ordnungsamt stehen haben und die unnötig Menschen beschäftigen. Aber wie gesagt, es gibt ja, sagte Frau Scheiter ja auch gerade, schon jetzt an beiden Straßen bauliche Einengungen, die verhindern, dass Lkw reinfahren, auch wenn sie gerne das Schild ignorieren möchten. Deswegen frage ich mich, wie hoch ist denn tatsächlich der Lkw-Verkehr in diesen beiden Straßen? Er kann ja eigentlich nur in Richtung Null laufen, wenn die baulich schon so verändert sind, dass Lkw da nicht reinfahren können.
Frau Fritsche-Schnick.
Ja, ich wollte Herrn Eppeler ein bisschen beruhigen. Nach § 54 Absatz 1 Nummer 1 Kommunalverfassung hat natürlich der Bürgermeister Beschlüsse umzusetzen. Aber hier in der Vorlage, die uns die Fraktion Freie Mitte vorgelegt hat, steht ja eindeutig drin, dass es testweise sozusagen zunächst erstmal zu erfolgen hat. Und ich glaube, da sind wir relativ auf der sicheren Seite. Wenn sich der Test so lang entwickelt, dass es im Raum steht, dass wir den Beschluss aufheben müssen, muss man natürlich einen Aufhebungsbeschluss in die Gremien bringen und sollte sich erweisen, dass das nicht nötig ist, müssen wir den alten Beschluss nicht aufheben. Also ich denke, dass wir da ganz sauber sind bei der Bearbeitung.
Danke für Ihre Einschätzung und abschließend Herr Albert. Anni, Vorletzter, bitte.
Schönen guten Abend. Also erstmal die Sache zur Fichtestraße. Also die ist so gebaut, würde ich sagen, dass eine Feuerwehr durchkommt, diese Einengung. Das heißt also 7,5 Tonner werden da auf jeden Fall durchkommen. Größere Sattelschlepper denke ich mal nicht durch die Einengung. Also ich fahre da auf den noch lang. Also ich habe da auch schon LKWs mehr entgegenkommen sehen. Also ist es möglich für die LKWs. Und dann wollte ich fragen, wir sagen jetzt, wenn es überproportional mehr Verkehr wird im Ruhschebeck über die Pollerstrecke, von welchen Zahlen gehen wir denn aus? Also sich erstmal viel an. Es sind 1000 Fälle, sind 4000 Fälle, sind 10.000 Fälle. Aber wo wollen wir das festmachen? Mir fühlt der Anwohner, also wenn die sagen, jetzt erreicht es uns, oder wollen wir eine Zahl festlegen vielleicht? Also ich meine, das ist ja schön gesagt, aber so richtig erschließt mich mir noch nicht, ab wann wir den Poller wieder zumachen, weil wir die Bürger vielleicht auch schützen müssen.
Vielen Dank, Herr Albert, für diese Nachfrage einer unbestimmten Zahl. Haben Sie ja natürlich recht, aber wir haben ja hier in diesem Beschlussvorschlag, gestatten Sie, dass ich das so kommentiere, ja mehrfach auch die Rückmeldung, den Austausch mit der Verwaltung und der Gemeindevertretung benannt. Und ich denke, wir dürfen alle davon ausgehen, dass die Verwaltung uns dann, wenn es brenzlig wird, vorher rechtzeitig auch in den Ausschüssen und in der Gemeindevertretung informiert. Denn Pi mal Daumen hier irgendeine Zahl zu benennen, ist schlichtweg nicht möglich. Haben Sie ja selbst skizziert. So. Das, Herr Albert, bitte.
Die Verwaltung sollte entscheiden, aber die Frage ist ja, werden die Bürger denn mit einbezogen? Oder entscheidet die Verwaltung anhand der Zahlen oder werden die Bürger befragt? Oder gibt es da vielleicht alle Vierteljahre mal eine kleine Zusammenkunft mit den Anwohnern, dass man denen die Möglichkeit gibt? Also ich meine, wie gesagt, die Verwaltung kann ja anhand der Zahlen nicht wissen, ob die über die Jahnstraße abfahren, ob die über die Fichtestraße abfahren oder über die Werbegebiet. Also das sieht man ja dann auch nicht, wenn das Zählgerät da am Poller steht. Also deswegen würde ich mir wünschen, wenn die Anwohner mit einbezogen werden, sagen wir mal so. Mhm.
Wir haben ja als Maßgabe oder als eine Maßnahme im Rahmen der Einwohnerbeteiligungssatzung die regelmäßige Aufnahme der Einwohnerfragestunde in allen Ausschüssen. Wir haben es hier in der Gemeindevertretung und so, wie sich heute die Anwohnerin ja auch schriftlich gemeldet hat, gehe ich sehr davon aus, dass die Bürgerinnen und Bürger dies auch tun werden in den verschiedenen Gremien oder auch zum Telefonhörer greifen. Ich glaube nicht, dass die Verwaltung ein Verfahren vorschlägt, was sehr kleinteilig ist. Ich vermute, dass es eher grob granular absehbar ist, wie das anläuft, wie das umgesetzt wird. Und dafür sind es die Fachexpertinnen und Fachexperten in der Fachverwaltung. Ich würde Sie einfach bitten, da auch Vertrauen zu haben in die Fach, oder? Bestimmt. So, das letzte Wort hat die Antrag einreichende Fraktion. Bitte schön, Herr Obenauf.
Ja, vielen Dank. Sehr befruchtender Diskurs, auch in den Sitzungen, Ausschusswochen davor. Ich will es auch an dieser Stelle nochmal ganz klar und deutlich sagen. Es geht hier nicht um eine reine Zahl. 20%, 40%, 50% mehr Verkehr. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, haben wir dort an der Stelle plötzlich eine verkehrsgefährdende Situation für einen der Verkehrsteilnehmer, für Fahrradfahrer, für Fußgänger oder auch für die Autos selber. Die wird sich dann abzeichnen, wenn wir plötzlich einen Rückstau haben von 40, 50 Autos aus der Fichtestraße in die Hauptstraße, die nicht links abbiegen können oder bei größeren oder längeren Schließzeiten der Schranke plötzlich kein Abfluss mehr stattfindet. Dann wird die Verwaltung reagieren und wird uns was vorlegen. Da habe ich vollstes Verständnis. Ich bin kein Profi, aber die werden dann kommen und werden sagen, pass auf Leute, wir müssen hier was machen. Wir müssen hier einen Antrag bei der Verkehrsbehörde stellen, nur nach rechts abbiegen oder was auch immer. Ich will nochmal am Ende nochmal einen Satz, damit auch die Anwohner in der Fichte und in der Jahnstraße beruhigt sind. Diese Testreihe wird uns allen hier die Augen öffnen, ob wir am Ende tatsächlich mit größerem Druck den Durchstich oder die Durchstiche beim Grünzug in Betracht ziehen müssen. Wenn der Verkehr jetzt gar nicht so viel mehr wird, dann brauchen wir das nicht. Dann müssen wir dieses viele Geld nicht in die Hand nehmen und müssen am Ende vielleicht auch gar nicht hier den großen Streit wieder vom Zaun brechen, der ja hier auch schon eine Weile mitschwelt. Wenn sich dann aber trotzdem der Verkehr so massiv erhöht, dann sind wir gezwungen, das zu tun. Das heißt, dieser Testlauf am lebenden Objekt, am lebenden Organismus, wird uns auch als Gemeindevertreter die entsprechende Drucksituation aufgeben und eventuell von der ein oder anderen etwas fundamentalistischen Position dazu abzurücken oder diese beizubehalten. Das heißt, nehmen wir es alles als Chance. Es ist eine Sache, die bald vorbei ist. Es ist nur ein Jahr. Wir wissen alle, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Und dann wissen wir mehr. Vielen Dank für die Diskussion und ich freue mich auf die gute Abstimmung.
Vielen Dank. Wir sind am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie mit dieser Vorlage einverstanden sind. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? 2. 25 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen. Damit haben wir einstimmige Zustimmung zu diesem Beschlussantrag. Nein, 24. Nicht in den Kopf schütteln. Genau. 24 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 2 Enthaltungen, einstimmige Zustimmung. Vielen Dank für die Beratung. Wir schließen den Tagesordnungspunkt. Nächster Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 11. Tätigkeitsbericht der Schiedsstelle für 2025. Das die Vorlage 028-2026. Es handelt sich hierbei um eine Mitteilungsvorlage. Die nehmen wir zur Kenntnis, es sei denn, Sie wünschen eine Aussprache, dann muss es beschlossen werden. Das sieht nicht so aus. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich den engagierten Personen, die die Schiedsstelle mit Leben und mit Konfliktlösung füllen. Und sie haben sich gewiss darüber in dem beiliegenden Bericht ausführlich informiert. Wir gehen weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 12, dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025 bis 2032. Das ist die Vorlage 013-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, die dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2025 bis 2032 gemäß Anlage 1. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Gewiss. Bitte schön, Herr Bürgermeister.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich würde jetzt auf die ganze Geschichte, die wir jetzt mehrfach und ausführlich in den Ausschüssen und auch hier in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung diskutiert haben, verzichten. Ich will nur noch mal unterstreichen, das ist jetzt eine wichtige Beschlussfassung. Dieser Schulentwicklungsplan mit Bezug auf die weiterführenden Schulen wird, wenn Sie es so denn heute hier beschließen, zusammen mit dem Errichtungsbeschluss, den wir dann in der nächsten Runde einbringen würden, den Weg ebnen, für den würden wir unmittelbar danach in die Planung und dann auch in die Umsetzung des Beschlusses gehen. Und das würde bedeuten, dass ab dem Schuljahr 27, 28 am Gruscheweg mindestens 2, wenn nicht 3 Klassen ab der 7. Klasse weiter beschult werden können. Das ist die Konsequenz. Und ich halte das für wichtig in Anbetracht dessen, dass wir hier die Verantwortung tragen für unsere Kinder am Ende, Kinder und irgendwann dann Jugendlichen. So, soweit dazu. Es gab noch einen Hinweis oder einen Antrag von Herrn Schulz von der SPD-Fraktion, eine Anregung, wie wir hier damit umgehen sollen. Ich würde jetzt gleich nochmal an Herrn Kürst weitergeben. Aber das Thema hatten wir auch. Also wie können wir sicherstellen, wenn die Zügigkeit in Richtung Gesamtschule läuft, wie wir dann auch schnell das Gebäude erweitern können. Insofern ist das ein guter Hinweis gewesen, Herr Schulz.
Also erst Herr Kirst und sicherlich dann Herr Schulz und dann Frau Fritsche-Schnick in dieser Reihenfolge wahrscheinlich.
Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, der Bürgermeister hat es gesagt, es war gut, dass wir noch mal jetzt eine Runde gedreht haben und das in den Bildungsausschuss ging, an der ja dann für die, die das Ergebnis nicht kennen, der Landrat und der erste Beigeordnete Hanke, der für die Schulentwicklungsplanung zuständig ist, teilgenommen haben und auch das staatliche Schulamt in Persona Herrn Lies, der zuständige Schulrat ist für die weiterführenden Schulen. Und im Ergebnis wurde sozusagen die Schulentwicklungsplanung dann noch mal dahingehend angepasst, dass das Streben der Gemeinde nach einer Gesamtschule hier Einfluss, Eingang gefunden hat. Wir hatten im Vorfeld des Bildungsausschusses am 6. Mai, nee, am 5. Mai auch das Ministerium zu einigen Sachen befragt und die Antwort lag dann auch dazu vor vom zuständigen Mitarbeiter des Ministeriums, der dann mehr oder weniger ausgeführt hat, dass die Errichtung einer Gesamtschule mit dieser Schulentwicklungsplanung nicht genehmigungsfähig ist. Und insofern haben wir jetzt hier einen Weg aufgezeigt, wie es geht, nämlich das Streben nach einer Gesamtschule in die Schulentwicklungsplanung aufzunehmen. Das heißt also hier auch dann genau zu beobachten, wie ist die Schülerzahlentwicklung. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass sich Neuenhagen positiv entwickeln wird. Wir haben das B-Plan-Gebiet im Gruscheweg, wo noch rund 160, 180 Wohneinheiten entstehen. Und wir haben, das bemerken wir insbesondere im Moment, die natürliche Verdichtung der Gemeinde, aber auch den Generationenwechsel auf den Grundstücken. Dass ältere Grundstücke abgeben und Familien dorthin ziehen und fast jede Familie ein Kita-Kind oder ein schulpflichtiges Kind hat. Insofern gehen wir davon aus, dass sich die Oberschule gut entwickelt. Und wenn es so ist, das wurde auch vom Landrat bestätigt, dann kann man auch dort drei Züge zum Beispiel eröffnen. Und dann, wenn es soweit ist, dann aus einer drei- bis vierzügigen Oberschule den Antrag stellen, eine Gesamtschule zu errichten. Das ist der Weg, den wir jetzt hier gehen wollen. Und den Antrag oder den Vorschlag, ist ja ein Vorschlag von Herrn Schulz, den würden wir mit aufnehmen oder die Schulentwicklungsplanung entsprechend anpassen. Da geht es darum, dass man also hier dann auch regelmäßig in der Gemeindevertretung Bericht erstattet über den Stand der Schülerzahlen, aber insbesondere auch, was wir ja auch schon vorgeschlagen haben jetzt in der Überarbeitung, dass also bei der Errichtung der der Oberschule schon so geplant wird, dass also eine Erweiterung auch zügig möglich ist. Also in Klammern modulares Bauen. Das ist also hier der Weg, den wir gehen wollen. Und ich denke, die Argumente, die wir jetzt hier in den letzten beiden Runden im Bildungsausschuss ausgetauscht haben, die haben dazu geführt, dass wir jetzt hier aus unserer Sicht eine Tür auftun, die das, was hier auch gewünscht wird, nämlich die Gesamtschule erreichen können. Ich muss aber nochmal deutlich sagen, dass wir hier auch die Chance für Neuenhagen zunächst mal nutzen wollen, dass wir eine staatliche weiterführende Schule in der Gemeinde haben. Denn gegenwärtig ist es so, Sie alle haben das gelesen, wir haben im Neuenhagen und in Hoppegarten ein Einwohnergebiet mit 40.000 Einwohnern, auch viele junge Familien, die hier gerade in unserer Region wohnen, haben wir zwei staatliche Schulen. Das ist die Linné-Schule in Hoppegarten und das ist das Gymnasium in Neuenhagen. Mehr staatliche Schulen gibt es nicht. Und deswegen muss es hier das Bestreben sein, letztendlich auch in Neuenhagen noch eine weiterführende Schule, eine weiterführende Oberschule, wie es sie ja schon mal gab, bis Anfang der 2000er Jahre zu errichten, um dann sozusagen im weiteren Schritt alles dafür zu tun, dass sich die Schule gut entwickelt und daraus eine Gesamtschule werden kann.
Vielen Dank für Ihre beiden Beiträge, Herr Schanke und Herr Kirs. Herr Schulz, zu dem mehrfach angekündigten oder verwiesenen Textvorschlag, vielleicht sagen Sie einfach selber was und tragen Sie vor, was Sie bewogen hat, das auch vorab natürlich hier schon mitzuteilen. Bitte schön.
Schönen guten Abend von mir. Also erstmal Dankeschön, dass Sie das entsprechend so übernehmen. Das ist, glaube ich, eine Berufskrankheit, dass ich immer irgendwie Termine sehe. Ohne Termine arbeite ich nicht und ich glaube, das geht vielleicht vielen so. Und deswegen war einfach die Idee, dass bei der jährlichen Aktualisierung der Schülerzahlen entsprechend das Thema Gesamtschule abgeprüft wird. Das ist eigentlich auch alles schon. Der Rest, der ist dann, was eigentlich schon so im Text drin stand, übernommen worden.
Vielen Dank. Frau Furtschischnick.
Ja, lieben Dank. Als Bildungsausschussvorsitzende wollte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, trotz der Aggression, die letztes Mal hier an diesem Tisch auch herrscht haben, dass wir nochmal diese Runde gedreht haben. Und es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir hier in einem sachlichen Austausch miteinander sind und dass es sehr wohl was bringt, wenn man nicht immer nur sozusagen auf die Zeit guckt und schnell, 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 sondern dass wir hier zusammen mit dem Landrat eine Lösung entwickelt haben, die er uns selbst empfohlen hat, diesen Weg zu gehen, die sich hoffentlich sehen lassen kann. Denn Ziel war es immer, dass wir nicht bloß eine staatliche weiterführende Oberschule haben, sondern dass wir das Einstein-Gymnasium entlasten. Das Einstein-Gymnasium soll entlastet werden, damit Neuenhagener Schüler, die nicht sofort sozusagen diesen Weg des Abiturs gehen können, nach Empfehlung ihrer Grundschule auch die Möglichkeit haben, in 13 Jahren Abitur hier bei uns abzulegen. Und wenn wir dann auf hoffentlich nicht allzu lange Sicht diese Schule errichten können, denke ich auch, sind wir nicht lange Konkurrent auch für die IB-Oberschule, die wir ja in Neuenhagen haben und die wir auch nicht missen möchten bei uns in der Bildungslandschaft. Und ich möchte auch mal ausdrücklich sagen, dass die Hinweise, wie wir es machen sollen, dass wir es gerade auch in dieser Schulentwicklungsplanung niederschreiben sollen, ausdrücklich vom Landkreis selbst kamen. Wir wurde uns empfohlen, sollen den Weg gehen, den Atlantsberg vorangegangen ist, den die schneller gegangen sind als wir, weil die nicht in diesen Querelen waren wie Hoppegarten. mit allen Auseinandersetzungen, was sozusagen den Kreis und so weiter betrifft. Und darum denke ich, ist das der Weg, der hier für alle der beste ist.
Vielen Dank. Auf der Rednerliste Herr Zabel, Herr Wulke, in der Reihenfolge.
Ja, schönen guten Abend auch von mir. Wie Herr Kürsch schon sagte, es war wirklich sehr fruchtbar. Der Begriff ist ja heute schon mal gefallen, dass das Ganze nochmal zurück in die Ausschüsse verwiesen worden war. Dadurch sind natürlich sehr viele Fragen konnten viele Fragen beantwortet werden, sind allerdings auch noch ein paar offen. Insgesamt begrüßen wir, dass die Gesamtschule in den Schulentwicklungsplan mit aufgenommen wurde, kritisieren aber trotzdem weiterhin, dass wir hier in Neuenhagen oder über ein Land dann später ca. 25 Millionen Euro für nachweislich derzeit 22 Schülerinnen und Schüler einen Kredit aufnehmen oder beziehungsweise bezahlen wollen. Weiterhin schaffen wir damit eine Konkurrenz zum bestehenden IB-Oberschule und natürlich auch nach Hoppegarten. Der Schulentwicklungsplan des Kreises sieht solche Investitionen derzeit aktuell nicht vor. Hier fehlen Abstimmungen im Allgemeinen. Fraglich ist auch, warum der Landrat nicht selbst das Heft des Handelns in die Hand genommen hat und wie in Adlandsberg eine Oberschule gebaut hat. Insgesamt ist unsere Fraktion etwas geteilter Meinung. Wir sehen es weiterhin kritisch und grundsätzlich begrüßen wir das.
Vielen Dank. Jetzt gibt es hier eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Wir haben auch schon geflüstert. Bitte schön, Herr Bürgermeister.
Ja, wir hatten eigentlich im Vorfeld der Sitzung hier Frau Götz und Herr Epperlein und ich darüber gesprochen, dass das war auch Thema im Hauptausschuss vor anderthalb Wochen, das Thema Befangenheit von einzelnen Gemeindevertretern hier in diesem Tagesordnungspunkt Schulentwicklungsplanung zur Debatte steht. Ich hatte im Hauptausschuss darüber informiert, wir haben die Kommunalaufsicht eingeschaltet, will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Ich würde gern Herr Zabel hat jetzt eben schon an der Beratung teilgenommen. Wir wollten eigentlich darüber hier reden, wie wir damit umgehen. Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass Herr Zabel sich nicht für befangen hält, obwohl er den entsprechenden Hinweis bekommen hat. Ich denke, wir müssen darüber abstimmen, ob wir Herrn Zabel als Elternteil, welches ein Kind in der Grundschule am Gruscheweg hat und der auch Vorsitzender der Schulkonferenz ist, ob er hier an dieser Abstimmung teilnehmen kann.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Wir unterbrechen an dieser Stelle die inhaltliche Debatte. Wir haben ein Thema zur Geschäftsordnung, zum Mitwirkungsverbot, liegt in § 14 der Geschäftsordnung. Ich habe gesehen, Herr Obenhoff, Sie melden sich. Zunächst einmal gilt wie überall, die entsprechenden Mitglieder müssen das selbst anzeigen. Es ist vor Eintritt in die Debatte dazu hier nichts aufgerufen worden. Ich habe keine Kenntnis von Ihrer Beratung im Hauptausschuss. Wir hatten hier vorhin vor Sitzungsbeginn dazu gesprochen, aber ich bin natürlich in der Sitzungsleitung davon abhängig, dass dann, wir sind hier 27 Menschen, gut, Herr Mirus ist gerade nicht anwesend, dass dann eben entsprechend in so einem Zweifelsfall auch jemand anders die Hand hebt und sagt, was ist hier eigentlich so? Haben Sie hiermit getan. Das Wort geht zuerst an Herrn Zabel, dann hat sich ja oben aufgemeldet und dann kann ich gerne § 14 verlesen und dementsprechend verfahren wir. Bitte.
Also ich sehe mich hier nicht befangen, weil ich weder einen Vor- oder einen Nachteil sehe.
Okay, Herr Obenauf, Sie haben sich dazu vehement gemeldet.
Ja, ich will mal eins klar sagen. Sie haben sich aus meiner Sicht, das Machwerk der Kommunalaufsicht, ein großes Problem, was Sie seit Jahren haben, mal angeschaut. Es gibt hier keinen Sachverhalt, es gibt hier eine Hintereinanderreihung von irgendwelchen Zitaten und am Ende steht, und ich wiederhole, zu möglichen Nachteilen allgemein für die Schülerschaft wird bereits in die Stellungnahme der Schulkonferenz bla bla bla, aber auch individuelle Vor- und Nachteile des eigenen Kindes sind bei der Erweiterung der Schule um einen Bildungsweg denkbar. Ich will mal kurz in Erinnerung rufen, was wir für einen Tagesordnungspunkt haben. Der heißt SEP, Schulentwicklungsplan. Der betrifft alle Schulen. Wenn wir hier jetzt alle rausschicken, deren Kinder oder Enkel hier in Neuenhagen zur Schule gehen, die von diesem Schulentwicklungsplan betroffen sind, sind wir nicht mal mehr beschlussfähig. Also, ich sag mal so, Sie haben jetzt ein Fass aufgemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie es nicht tun, weil es völlig die Gefahr besteht nicht, dass dieser SEP nicht durchgeht. Und ich glaube, dass wir jetzt auch an dieser Stelle, wenn wir diese Sachen mal genauer uns anschauen, ein ganz großes Risiko eingehen, wenn wir jetzt hier versuchen, Leute, die ein bisschen kritisch denken, gleich aus der Debatte herauszunehmen. Ich würde dafür stimmen, dass wir das tunlichst vermeiden, diese Abstimmung gar nicht erst durchführen, dass Sie diesen Antrag zurücknehmen und dass wir hier dieses Fass nicht aufmachen, dass hier jeder Reis ausnehmen muss, der nicht nur ein Kind auf einer Grundschule hat, denn das steht auch im SEP drin, der auf eine Oberschule geht oder eine weiterführende Schule geht oder plant, irgendwann Kinder zu machen, die dann vielleicht in 7 oder 8 Jahren auf eine der Schulen gehen. Denn das ist der Tagesordnungspunkt, Schulentwicklungsplan.
Vielen Dank, Herr Obenauf. Ich will jetzt gar keine Debatte hier vom Zaune brechen, weil im Zweifelsfall gilt unsere Geschäftsordnung sowieso, Paragraph 14, die möchte ich gern verlesen. Ob die Voraussetzungen für ein Mitwirkungsverbot gemäß Paragraph 22 Kommunalverfassung vorliegen, Sie haben es angesprochen, stellt im Zweifelsfall, haben wir offenbar, die Gemeindevertretung durch Beschluss fest. An der Beschlussfassung darf das betroffene Mitglied der Gemeindevertretung nicht teilnehmen. Das machen wir jetzt. So. Wer schätzt die Befangenheit, also insofern Ihr Hinweis hier abzuweichen, sieht die Geschäftsführung, die Geschäftsordnung nicht vor?
Dann würde ich kurz nicht die Öffentlichkeit herstellen. Ich möchte von allen wissen, ob Sie Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Denn die Diskussion führen wir dann zu Ende.
Nee, die Diskussion führen wir jetzt an dieser Stelle nicht, sondern wir stimmen jetzt hier gemäß Paragraph 14 Mitwirkungsverbote ab und das müssen wir machen. So, wer schätzt ein, dass Herr Zabel zu diesem Tagesordnungspunkt dritte Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 25 bis 32 befangen ist, der meldet sich jetzt. Wer schätzt, trifft diese Einschätzung nicht und sagt, Herr Zabel ist nicht befangen? 12. Wer enthält sich?
2, 3, 4. 4.
8 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Richtig? Ja. Demnach hat die Gemeindevertretung gemäß Paragraph 14 unserer Geschäftsordnung festgestellt, dass hier kein Mitwirkungsverbot zu diesem Tagesordnungspunkt vorliegt. Ich schlage vor, wir setzen jetzt die inhaltliche Beratung zu diesem Gegenstand fort. Gut. Herr Wulke.
Es geht weiter. Also einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte ganz kurz hier eine Einordnung schaffen. Ich denke, und deswegen habe ich das jetzt gerade eben gar nicht verstanden, weil auch ich war mal auf einer Schule und ich sitze hier neben zwei Müttern, die auch gerade im U7-Verfahren sind oder es gerade waren. Jetzt werden wir gleich alle drei rausgeschmissen. Möchte ich eine kurze Einordnung geben, weil ich gehe davon aus, dass hier gleich Zustimmung zu diesem Schulentwicklungsplan erfolgen wird. Und ich habe auch in der letzten Sitzung und auch immer wieder klar gemacht, dass ich das sehr richtig und wichtig finde, Herr Kirst. Also das soll auch hier nicht die Wertschätzung für Ihre Arbeit schmälern. Aber wir drei werden hier dagegen stimmen, weil wir einfach nicht sehen, dass das die Lösung ist. Und wir sind gespannt, was kommt. Und wenn wir diesen Weg gehen können, wie halt Landsberg, dann sind wir darüber sehr erstaunt. Aber, und ich habe gerade schon gesagt, wir sind alle drei sehr eng an diesem Thema. Mich hat das schon vor 8 Jahren als Schülersprecher hier politisch beschäftigt. Also das ist ein Thema, was uns alle hier sehr, sehr lange schon umtreibt. Und trotzdem, ich bleibe dabei, das ist hier der Bobbycar-Parkplatz für die LKW-Garage, die wir eigentlich brauchen. Und nichtsdestotrotz ist es ein hervorragender Schulentwicklungsplan. Und wir nehmen es uns raus nach intensiver Debatte in der Fraktion, auch um die Geschichte der Puschkin-Schule, hier heute dagegen zu stimmen, damit das Protokoll Bescheid weiß.
Vielen Dank. Frau Prokop, bitte.
Guten Abend. Ich habe eine Nachfrage. Und zwar ist ja die Finanzierung durch den Landkreis gegeben. Die Abschreibung erfolgt über, weiß ich nicht wie viele Jahre, 30 oder 50, 40 Jahre.
Bitte schön, Herr Bürgermeister.
Okay, was passiert, wenn wir innerhalb dieses Zeitraums feststellen, dass wir die Schule nicht mehr brauchen und sie umwidmen in, sagen wir mal, ein Altersheim oder sowas? Was passiert da mit der Finanzierung?
Gute Frage. Das ist eine gute Frage. So einen Fall hab ich jetzt noch nicht gehört. Wird sicherlich dann nicht mehr weit, also die Abschreibung werden wir dann nicht mehr nach dem Schulgesetz fortführen können. Also die Abschreibungen ergeben sich ja aus dem Schulgesetz Paragraph 106 noch irgendwas. Und wenn es keine Schule mehr ist, dann dürfte diese Abschreibungsmöglichkeit entfallen. Und Frau Weidling kann sich mal Gedanken machen, wie man dann umgeht, wenn man teilweise abgeschrieben hat und dann jetzt nicht. Aber das müssen wir dann, also das ist jetzt auch sehr theoretisch. Und ich will auch nochmal allen klar und deutlich sagen, also über 40 Jahre abschreiben, heißt abschreiben, aber wir müssen erstmal die 20 Millionen in den Jahren der Bauzeit in den nächsten 3-4 Jahren aufbringen. Und das ist die große Herausforderung. Ja.
Vielen Dank, Herr Albert. Dann Frau Fritsche-Schnick, Herr Albert, Entschuldigung, damit möchte ich was sagen, bitte.
Also wenn ich an die Debatte im Bildungsausschuss erinnern kann, wenn die Schule nicht mit. Danke. Und da haben Herr Schmidt gesagt, wir müssen zahlen. Das haben die gesagt. Das war der O-Ton im Bildungsausschuss. Und wer dabei war, wird das wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass wir genau diese Frage gestellt haben und dass diese Frage im Sinne von der Kasse Neuenhagens beantwortet wurde. Und das hat mich sehr erleichtert. Und darum, für mich hat da der Landrat gesprochen. Und im Zweifel wären dazu...
Also ich habe das gehört, er hat gesagt, die Schule zahlt, Herr Hanke hat gesagt, die Schule zahlt der Landkreis. Aber damit hat er ganz groß, und der Landrat hat es auch im RBB-Fernsehen gesagt, die Schule zahlt der Landkreis. Aber damit nehmen Sie den Mund natürlich ganz schön voll. Wir zahlen erstmal die Rechnungen für den Schulbau und wie gesagt, können dann bilanziell über 40 Jahre können Sie sich ja ausrechnen, das sind 500.000 Euro pro Jahr, können wir mit Abschreibungen, wenn wir 20 Millionen Baukosten haben, können wir abschreiben. Das ist ja schön, aber erstmal hilft es uns nicht. Ja? In 40 Jahren bin ich 93. Ja.
Gut, Herr Albert, bitte.
Also erstmal zu dem Bezahlen. Wenn das ein Altersheim werden soll und wir haben es bezahlt, die Sache, dann können wir zum Altersheim machen. Aber wenn das vielleicht der Landrat bezahlt die Schule, dann sagt er, das bleibt eine Schule vielleicht. Also im Endeffekt ist es vielleicht besser, wenn wir es bezahlen und entsprechend dann auch schneller die Sache umwidmen können. Also sehe ich erstmal so. Und dann würde ich mich über eine namentliche Abstimmung freuen, weil ich habe hier noch die ganzen Flyer von allen, die für Schulen waren. Also das würde vielleicht auch die Bürger interessieren, wer für eine Schule ist, wer nicht. Also deswegen würde ich um eine namentliche Abstimmung bitten.
Das beantragen Sie dann als Fraktion. Gut, dann haben wir das. Dann habe ich mich auf die Rednerinnenliste gesetzt und danach haben wir noch in oben auf das abschließende Wort, sicherlich bei der Verwaltung. Frau Dombrowski zwischendurch, alle Beiträge dann erfasst. Dann sollten wir zusehen, dass wir die Rednerinnenliste damit schließen. Aus meiner Sicht, Sie wissen ja, dass ich eine gewisse berufliche Beziehung zu diesem Gegenstand habe. Ich werde aus schulfachlichen, finanziellen und demografischen Gründen nicht zustimmen. Ich will das nur ankündigen, nicht, dass Sie alle erschrecken. Mir geht es sehr darum, dass hier Kinder gute Bildungsbedingungen haben. Ich habe da aber einen anderen fachlichen Blick drauf. Ich gehe aber sehr davon aus, dass dieser Beschluss hier seine Zustimmung findet und will das aber hier nicht ungesagt lassen. So. Frau Dombrowski, bitte.
Also ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn wir getrennt darüber abgestimmt hätten, über die Schulentwicklungsplanung und auch über die Frage der Errichtung einer Oberschule, weil ich die Schulentwicklungsplanung, wie auch meine Fraktionskolleginnen und Kollegen, sehr gut finde und es auch richtig finde, dass wir das tun und dass wir als Gemeinde uns auch so ein Stück weit vom Landkreis absetzen. Bei der Errichtung der Errichtungsbeschluss soll ja erst in der nächsten Runde kommen, aber dieser Gegenstand, den wir diskutieren in Bezug auf die Oberschule, wir haben es an einem anderen Tagesordnungspunkt schon mal gehabt, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Wir sehen andere Möglichkeiten, diese Entlastung, die das Einstein-Gymnasium benötigt, hinzubekommen als Mütter. Wir haben bei uns mal in der Fraktion rumgefragt, wer eigentlich alle schon Kinder in der Schule hat oder hatte. Wir waren uns alle ziemlich einig darüber, wie unser Erstwunsch und unser Zweitwunsch ausgesehen hat, auch mit dem Wissen, dass mein Kind auch an einer Oberschule theoretisch Abitur machen kann, indem es dann eben nochmal die Schule wechselt, haben wir uns jeweils als Zweitwunsch nicht für eine Oberschule entschieden, sondern auch fürs Gymnasium, weil wir gerade wenn es um die weiterführenden Schulen geht, nicht unbedingt nach Wohnortnähe entscheiden, die meisten jedenfalls nicht, sondern nach Qualität der Schule. Und dementsprechend ist in den allermeisten Fällen, wenn man auf Platz 1 das Einstein-Gymnasium hatte, auf Platz 2 nicht die Linné-Schule gefolgt, nur weil die näher dran ist. Das ist das eine. Und wir glauben, dass die Nachfrage nach Oberschulplätzen, die ist ja aktuell relativ gering. Wir können diese Nachfrage möglicherweise auch über andere für die Gemeinde und für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sehr viel günstigere Möglichkeiten abdecken, die aber noch gar nicht geprüft wurden. Das ist möglicherweise dann eine Aufgabe der Ausschüsse, wenn es um den Errichtungsbeschluss der Schule geht. Deswegen die Anregung nochmal, wenn es dann in den Bildungsausschuss nochmal geht, doch nochmal darüber zu sprechen, ob man über Bildungsgutscheine eine Lösung finden könnte, um die Kinder aus den Familien abzuholen, die ihr Kind nicht auf eine private Oberschule schicken können oder wollen. Über Bildungsgutscheine. Das heißt nicht, dass man den IB damit finanziert, sondern dass man den Familien offen lässt, ob sie ihr Kind zum Beispiel nach Hönow an die ASG schicken wollen, an die FAW in Petershagen oder eben ans IB. Und dann haben wir diese Schulplätze auch sofort, haben natürlich kein eigenes Gebäude, aber wir können dann auch relativ entspannt die Entwicklung am KWO-Gelände abwarten. Wir können abwarten, bis die Schüler, die aktuell noch in Alt-Landsberg zur Schule gehen, irgendwann nach Strausberg 2 umziehen, dort die Plätze frei werden. Also wir haben etliches an Bewegung in der Region gerade, was am Ende die Schulplätze abdecken könnte, ohne dass wir jetzt ein Gebäude hinstellen, was in möglicherweise 10 Jahren unbrauchbar geworden ist.
Vielen Dank, Herr Obenauf.
Ich würde es vielleicht das ein oder anderen wundern. Ich werde dem Schulentwicklungsplan zustimmen, aber auch deshalb, weil das nur der Schulentwicklungsplan ist. Hier wird sehr viel diskutiert, was mit der Schulentwicklungsplanung nichts zu tun hat, sondern erst bei der Diskussion nach dem Errichtungsbeschluss gefragt werden muss. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass diese Oberschule kommen muss, weil ich glaube, dass wenn wir in der KWO, am KWO-Gelände diese Schule bauen, wie sie im Übrigen auch im Kreis beschlossen in der Schulentwicklungsplanung steht und eigentlich auch im Haushalt stand, müsste dieser Kreis jetzt endlich aus dem Puschen kommen und das Ding an der Stelle von Hoppegarten bauen. Dafür werde ich nach wie vor im Kreis kämpfen. Es ist wieder mal, die Fahnen stehen da ein bisschen auf Halbmast, also es ist nicht ganz so schön. Aber die Hoffnung ist, stirbt zuletzt. Und wenn das gelingt, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, kommt eine KWO-Gymnasiale, also Gesamtschule mit gymnasiale Oberstufe, dann brauchen wir diese Schule auch nicht. Und dann wird keiner hier traurig sein, dass wir diese Schule nicht bauen müssen. Der Bürgermeister hat das auch mal so erwähnt. Insofern ist das immer noch das oberste Ziel von allen. Ich will 2 Dinge klarstellen. Herr Hanke und Herr Schmidt haben das in der Sitzung tatsächlich, Mund ein bisschen vollgenommen, würde ich falsch sagen, sie haben es etwas missverständlich ausgedrückt. Sie können uns nicht versprechen, dass sie uns dieses Geld zahlen, indem sie zu uns zu einem Bildungsausschuss kommt und einen Satz raushauen. Das ist, so wird keine Politik und so werden auch keine Gesetze gemacht. Es steht klar im Gesetz drin, wann wer was zu zahlen hat. Und wenn wir dort eine Schule haben, dann werden dort jährlich die Kosten, so steht es auch im Paragraph 106, Sie haben den vorhin zitiert drin, werden die Aufwände, die man für die Schule hat, jährlich bezahlt. Und wenn die Schule keine Schule mehr ist, gibt es diese Aufwendung nicht mehr, weil der 106 nicht mehr greift. Das ist ganz einfach. Also wir müssen dann schon diese Schule so bauen, dass wir sie danach in geeigneter Art und Weise verwenden können. Wenn die aber 10 oder 20 Jahre gelaufen hat, findet sich dafür auch irgendeine andere Verwendung, Stichwort Kita oder was auch immer. Also jetzt nicht so viel durcheinander werfen. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass diese Schule als eine der kleinsten Schulen, die es im Kreis dann geben wird, auch die ineffizienteste Schule sein wird. Es wird vom Kreis her, denn der muss die Kosten erstatten, wahrscheinlich die höchsten Kosten pro Schulplatz an die Gemeinde Neuenhagen erstatten. Und das müssen Sie mal bitte in Letschin oder Neutribin erklären, die dort genauso eine große Schule haben und die hoffen, dass das Moratorium vom Land nicht aufgehoben wird, dass solche Schulen eigentlich geschlossen werden müssten. Denn das ist diese Spannung, in der wir uns befinden, dass wir eine Schule bauen, die an anderer Stelle gar keine Existenzberechtigung mehr bekäme, wenn man das Gesetz tatsächlich nach Strich und Faden anwenden würde. Und da habe ich ein Problem mit, weil auf der einen Seite benehmen wir uns da schon ein bisschen komisch, als die reichste oder eine der reichsten Gemeinden im Kreis so eine Sonderlocke zu fahren. Und auf der anderen Seite, wir bezahlen den ganzen Quatsch ja auch. Das ist ja wir sind ja diejenigen, die am Ende die Kreisumlage bezahlen müssen. Und da ist für mich nicht erklärbar, warum wir da mal 100.000 Euro mehr bezahlen müssen, weil wir eine so teure Schule dann haben. Also dieses Spannungsfeld machen wir aber alles noch auf. Der SEP baut den Druck auf, den wir hoffentlich dann auch haben. Insofern mit der Änderung, die SPD dann auch noch durchgesetzt hat, kann ich persönlich damit zumindest sehr gut leben. Die Diskussion ist damit aber noch nicht beendet. Sie wird beim Errichtungsbeschluss und später bei der Realisierung definitiv nochmal in Fahrt aufnehmen. Aber das Signal an den Kreis, jetzt mach endlich, sonst machen wir und dann wird es teuer, ist vielleicht auch kein schlechter Druckpunkt.
Vielen Dank, Herr Obenauf. Abschließend Herr Schanke, bitteschön.
Also Herr Obenauf, wir machen jetzt. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Show, sondern wir beschließen jetzt hier den Schulentwicklungsplan, hoffe ich. Und darum bitte ich Sie. Und dann ist folgerichtig der nächste Schritt im Juli der Errichtungsbeschluss. Vorher können wir nicht, ich kann hier nicht Gelder für Planung ausgeben, wenn wir nicht auch den Errichtungsbeschluss im Juli fassen. Und dann machen wir es richtig. Dann werden ganz schnell Firmen beauftragt, die dann hier in die Planung gehen, damit wir das schaffen, in 3-4 Jahren dort die Schüler zu beschulen. Und das ist unsere Verantwortung. Und nichts anderes erwarte ich jetzt oder wünsche ich mir, dass wir dem gerecht werden. Zu Frau Dombrowski noch ganz kurz der Hinweis. Wir haben die Beschlussfassung, so wie Sie das sich gewünscht haben. Wir haben das getrennt. Heute steht nur der Schulentwicklungsplan, der die Bedarfe aufzeigt, den größeren, weiteren Verflechtungsraum betrachtet, aber dann das Anwahlverhalten der Neuenhagener und den Bedarf der Neuenhagener Siebentklässler klar und deutlich belegt. Herr Kürst, habe ich das jetzt richtig formuliert? Wir haben jedes Jahr im Schnitt für die nächsten Jahre 200 Kinder, die einen Platz an einer weiterführenden Schule in der 7. Klasse benötigen. Und diesen Bedarf wollen wir decken und wir wollen eben, dass die Kinder möglichst in Neuenhagen oder in den umliegenden Schulen beschult werden können. Und ich will jetzt nicht nochmal die ganze Debatte mit Hoppegarten hier eröffnen, aber klar wäre der bessere Weg eine Gesamtschule auf dem KWO-Gelände in Hoppegarten gewesen. Aber seit Januar, seit wir hier die Debatte um die Oberschule in Neuenhagen haben, ist nichts in Hoppegarten beschlossen worden. Es ist nichts passiert. Es gab keinen Beschluss. Hoppegarten müsste sich auch auf den Weg machen, eine solche Schulentwicklungsplanung zu erstellen, wenn sie eine Gesamtschule haben wollen. Hoppegarten müsste einen Errichtungsbeschluss machen. Hoppegarten müsste den Bebauungsplan in Satzungsrecht fassen. Nichts dergleichen ist passiert. Es ist einfach, wenn die Dringlichkeit für Hoppegarten da war, jetzt irgendwas auf dem KWO-Gelände zustande zu bringen, dann war sie seit Januar da. Und es ist jetzt Juni. Wir haben den 1. Juni. Und es ist nichts passiert. Deswegen denke ich, wir sind hier verpflichtet zu handeln. Danke.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für die abschließenden Worte zur Beschlussvorlage aus dem Rathaus. Wir haben eine namentliche Abstimmung. Ich gebe gerne an Sie, Herr Epperlein. Bitte schön.
Okay. Dann fangen wir an. Herr Ahrens. Herr Albert. Herr Büttner. Frau Dietrich. Die ist nicht da. Oh, Papa. Frau Dombrowski. Herr Epperlein sagt ja. Frau Fritsche-Schnick.
Ja.
Frau Götz.
Enthaltung.
Herr Huget. Herr Kann. Herr Kreisig. Herr Mius ist nicht da. Herr Napirei.
Ja.
Frau Napirei. Herr Obenauf. Herr Obendorf.
Ich bin dafür, dass sich Neuenhagen um seine eigenen Schulen kümmert. Ja.
Herr Paulert. Frau Prokop. Herr Puhmann.
Auf jeden Fall ja.
Herr Reimann ist nicht da. Herr Reinhardt. Frau Schaller. Herr Scharnke.
Ja.
Herr Schmäke. Herr Schulz.
Ja.
Herr Skwornik. Herr Wulke-Wolf.
Enthaltung.
Herr Zabel.
Enthaltung.
Herr Zahn.
21.05.
So ist das? Mhm.
Also das Ergebnis sind 21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen.
Vielen Dank. Damit einstimmige Zustimmung. Und die nächsten Schritte zu diesem Gegenstand sind ja bereits angekündigt. Wir schließen indessen diesen Tagesordnungspunkt, kommen zu Tagesordnungspunkt 13, Bebauungsplan Wolterstraße 24, 26, 28 hier. Billigung, Abwägungstabelle, förmliche Beteiligung, das ist die Vorlage 025-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt, nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander folgt die Gemeindevertretung den in der Anlage formulierten Abwägungsvorschlägen zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß Paragraphen 3 Absatz 2 und 4 Absatz 2 Baugesetzbuch. Die Verwaltung hat das erste Wort. Bitte schön, Herr Bürgermeister.
Ja, ich hatte ja im Vorfeld bei den Mitteilungen schon einiges zum Thema Blumenliebe Wolterstraße gesagt. Hier geht es jetzt darum, die Abwägungstabelle zur förmlichen Beteiligung zu beschließen. Wie gesagt, wir hatten keine weiteren Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung. Und wir haben uns jetzt entschlossen, hier nur die Abwägungstabelle zur Abstimmung zu stellen. Aber den Satzungsbeschluss, der dann gleichzeitig oder im Nachgang möglich wäre, zurückzustellen. Den Satzungsbeschluss wollen wir dann fassen, wenn wir Klarheit darüber haben, wer was wann auf dem Blumenliebe-Areal baut. Weil wenn wir das jetzt beschließen würden, den Satzungsbeschluss, und dann kommen im Zuge der weiteren Planung doch noch irgendwelche Änderungen, zum Beispiel auch was jetzt die Stellplätze angeht, das wäre so das Paradebeispiel, dann müssen wir ein aufwendiges Änderungsverfahren, also Änderung eines B-Plans ist genauso aufwendig wie Neuaufstellung. Und das müssen wir nicht ohne Not machen. Wir warten jetzt so lange, bis wir jetzt oder hoffentlich bald Klarheit haben, was dort bei Blumenliebe entsteht. Und dann können wir die Änderung entweder noch leichter nachziehen oder eben, dann können wir die Änderung noch leichter nachziehen und würden dann den Satzungsbeschluss bringen. Soweit.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? Herr Dr. Obendorf, bitte.
Ich finde, eine solche Abwägungstabelle ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn man merkt im Laufe der Zeit, dass der eine oder andere Punkt zu hoch oder zu niedrig bewertet worden ist, dann kann man das immer noch ändern. Aber mal tun und machen und loslegen ist richtig und wichtig.
In dem Sinne, keine weiteren Wortmeldungen. Ich bitte Sie um Ihre Abstimmung. Wenn Sie mit dieser Vorlage einverstanden sind, dann bitte ich Sie jetzt um Ihr Handzeichen. Das ist einstimmig. Wie viele Personen sind wir aktuell? Frau Trafni, aktuell sind wir 27? 27 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Wir schließen diesen Tagesordnungspunkt mit einstimmiger Zustimmung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, abschließend im öffentlichen Teil. Nachtrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag über die interkommunale Wärmeplanung mit den Nachbarkommunen Alt-Landsberg, Koppegarten, Fredersdorf, Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf, die Vorlage 024-2026. Ich verlese den Beschlussvorschlag. Die Gemeindevertretung beschließt erstens den im Anhang beigefügten Nachtrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag über die interkommunale Wärmeplanung mit den Kommunen Alt-Landsberg, Koppegarten, Fredersdorf, Vogelsdorf und Petershagen-Eggersdorf wird zugestimmt. Der Bürgermeister wird mit dem Abschluss des Nachtrags zum Vertrag beauftragt. Zweitens, die Gemeindevertretung stellt klar, dass der Beschlussvorlage 101/2023 der Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin vom 4. Dezember 2023 zur beabsichtigten Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung aus dem Jahr 2023 unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer Fördermittelbewilligung stand. Da eine entsprechende Förderung nicht bewilligt wurde, ist auf dieser Grundlage keine verbindliche Durchführung der kommunalen Wärmeplanung erfolgt. Eine formelle Aufhebung des Beschlusses aus dem Jahr 2023 ist daher nicht erforderlich. Die kommunale Wärmeplanung wird nun auf Grundlage der gesetzlichen Verpflichtung nach dem Wärmeplanungsgesetz WPG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 der Brandenburgischen Wärmeplanungsverordnung fortgeführt. Der Bürgermeister hat das Wort. Bitte schön.
Ja, also zu dem zweiten Teil des Beschlussvorschlages muss man nichts weiter sagen. Das ist selbsterklärend. Und den ersten Teil, der betrifft eine Änderung, die sich im Laufe der Diskussion mit den anderen Gemeinden und mit dem Büro, welches die Wärmeplanung durchführt, ergeben hat. Wir ändern jetzt die Abrechnung nicht nach der Finanzstärke der einzelnen Kommunen, sondern wir führen die Abrechnung nach den Gebieten. Also wir haben die Wärmeplanung in einzelne Lose aufgeteilt, die jetzt erstmal zum Teil getrennt, dann aber auch wieder zusammen betrachtet werden, aber die getrennt abgerechnet werden können. Und so soll auch die Abrechnung in dem Verfahren weiter erfolgen. Und das ist die Vertragsänderung.
Gibt es Wortmeldungen hierzu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich einen redaktionellen Hinweis. Können Sie bitte aus dem D in ein D machen? Dann stolper ich beim nächsten Mal nicht wieder drüber. Satz anfangen. Dann kommen wir zur Abstimmung, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung, wenn Sie mit der Beschlussvorlage einverstanden sind. Das ist einstimmig. Alle sind an Bord, 27 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung, einstimmige Zustimmung. Wir sind damit am Ende des öffentlichen Teils der heutigen Sitzung angelangt. Der Livestream wird an dieser Stelle beendet. Wir danken den Zuschauenden und Mitwirkenden natürlich ganz besonders, die Einwohner. Ihnen einen schönen Restabend. Wir setzen hier gleich im nicht öffentlichen Teil fort.
Wer will, danach gibt es noch Gelegenheit, wer nach dem nicht öffentlichen Teil wieder reinkriegt.
Ah, Moment, dann muss ich das schnell noch sagen oder der Bürgermeister macht es.
Genau, also wer jetzt den Raum verlässt und Geduld hat noch, das dauert ja erfahrungsgemäß nicht so lange, wer die Geduld hat noch zu warten, bis der nicht öffentliche Teil beendet ist, wir können dann gerne noch auf Gespräche anschließend beim Bier oder so hier an der Bar uns zusammenfinden. Danke.
Daran habe ich natürlich schon wieder nicht mehr gedacht, aber danke, Herr Bürgermeister. Wir setzen fort im nicht öffentlichen Teil. Na, hoffentlich nicht, aber angesichts der Zeit, wir schließen die heutige Sitzung. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen und erholsamen Restabend. Vielen Dank.